Wir sind immer noch im Unser Vater. Seit letzten Sonntag die letzte Bitte vom Unser Vater. Erlöse uns von dem Bösen. Die Bitte hängt ja zusammen mit der anderen Bitte. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und mir ist aufgefallen, dass eigentlich der Nachsatz «Erlöse uns von dem Bösen» sehr gut passt zu allen vorherigen Bitten. Dein Reich komme, erlöse uns von dem Bösen. Dein Wille geschehe, erlöse uns von dem Bösen. Unser täglich Brot gib uns heute, gib uns das Nötige, was wir brauchen, jeden Tag. Erlöse uns von dem Bösen. Ich will zuerst und mit dieser Frage einsteigen, wie ist Jesus dazu gekommen, die Bitte, erlöse uns von dem Bösen, ist unser Vater hineinzunehmen. Was hat ihn bewegt, das zu machen? Als erstes bin ich auf die Antwort gekommen, weil Jesus selber erlebt hat, was es für ihn als von Gott Gesendeten heisst, auf dieser Welt zu leben. Er hat die verrückte Welt erlebt. Wir haben vielleicht den Eindruck, ja, damals war es noch eine heile Welt. Ja, denkst du? Das war genauso eine verrückte Welt wie heute, damals, wo Jesus auf die Erde gekommen ist. Und er hat das im eigenen Leben müssen erfahren, was das heisst, als Sohn Gottes auf dieser Welt zu sein. Und er hat viel Böses über sich ergehen lassen. Das hat schon angefangen mit der Geburt. Er musste in einem Stall auf die Welt kommen. Nicht begleitet von einer Hebamme. Gar nicht. Nein, begleitet von Mu und Mäh und Ia. Ich möchte euch Mütter, die geboren haben, schon einladen, das mal vorzustellen. So eine Geburt in einem Stall. Das Kind in der Krippe, wo die Kuh da gesabbert hat und gefressen hat. Gegen alle Hygienevorschriften. Der König Herodes nachher, der hat da vernommen, dass ein anderer König auf die Welt gekommen ist und der hat alles daran gesetzt, dass der so schnell wie möglich von der Bildfläche verschwindet tut. Und er hat das Gebot herausgegeben, dass alle Kinder so bis 2-jährig sollen müssen sterben. Da ist Maria und Josef nichts anderes übrig geblieben als zu flüchten. Sie sind nach Ägypten gegangen. Und das heisst, Jesus hat seine ersten Kindheitsjahre erlebt als Flüchtlingskind. Und wo sie wieder zurückgekommen sind in ihre Heimat und er dann öffentlich auftreten ist, dann hat es gerade von Anfang an massiv Widerstand gegeben von den Schriftgelehrten und Pharisäern. Jesus hat viele Enttäuschungen erlebt. Da hat es auch viele gegeben, die ganz begeistert waren von ihm. Oh, super, Jesus, ich komme auch mit dir. Und gleich darauf haben sie ihm den Rücken gekehrt und ward nicht mehr gesehen. Sind viele nicht mehr mit ihm unterwegs gewesen. Er hat Enttäuschungen erlebt. Er hat Enttäuschungen erlebt, auch von der Familie. Eines Tages hat seine Familie den Eindruck gehabt, hey, der spinnt. Den müssen wir nach Hause holen. Das kannst du doch nicht machen. Der ist doch nicht ganz bache. Seine Familie. Er ist enttäuscht worden von den Jüngern. Und das, wo er die schwerste Zeit hatte, vor dem Kreuz. Was haben die Jünger miteinander gemacht? Die haben überlegt, welcher als von ihnen der Grösste ist. Und Jesus ist da im Leidenskampf gsi. Dann ist Jesus vom Satan persönlich versucht worden. Bis schliesslich am Ende von seinen Erdentagen der Teufel alle Register gezogen hat und Jesus demütigt hat auf eine Art und Weise, wie es unheimlich ist. Und es ist ihm auch gelungen, ihn zu beseitigen, ans Kreuz zu bringen. Aber Das ist das grosse Aber. Aber Jesus hat gesiegt über Hölle, Tod und Teufel. Er ist auferstanden und er lebt. Er ist der Erlöser geworden für uns Menschen. Aus dem Kampf zwischen Licht und Finsternis ist er rausgegangen als Sieger. Und in Anbetracht dessen dürfen wir mit dem Hiob bekennen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Also das ist meine erste Antwort. Warum hat Jesus das in unseren Vater hineingenommen? Er hat das selber erlebt, was wir erleben. Zweite Antwort, er wünschte sich, er hat das ins Gebet hineingenommen, er wünschte sich, dass wir mehr mit dieser Überzeugung im Alltag unterwegs sind. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Gehen wir doch nicht in so eine Endzeitdepression hinein. Ja, es wird immer schlimmer in der Welt. Der Teufel tut sich immer unmöglicher gebärden und so. Ja, das ist einfach so. Anscheinend muss das so sein, das ist einfach Endzeit. Nein! Wir sollen nicht so durchs Leben gehen. Wir sollen an dem festhalten, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und das soll unseren Alltag prägen. Ja, Jesus will nicht, dass wir seinem Gegner so viel Raum geben. Dass er euch so einfach enttäuschen und mit dem Maletsch umlaufen lassen. Nein. Wir dürfen beten, erlöse uns von dem Bösen, weil wir wissen, Jesus ist Sieger. Er ist wirklich der Erlöser. Und wenn Satan jetzt noch eine Zeit hat, wo er agieren kann und sich aufspielen kann als Herr von dieser Welt, er ist nicht der Herr von dieser Welt. Jesus ist der Herr von dieser Welt. Seine Zeit ist begrenzt. Und wir müssen jetzt nicht, bis dann Jesus wiederkommt oder bis Satan einmal gebodigt wird, wenn mindestens mal fürs tausendjährige Reich. Das heisst nicht, dass wir jetzt bis dann, bis das endlich kommt und bis Jesus endlich kommt, dass wir dann mit dem Maletsch umlaufen. Ich glaube, darum hat uns Jesus, das ist unser Vater, innen da, erlöse uns von dem Bösen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als Drittes bin ich überzeugt, Jesus hat das ins Gebet von unserem Vater hineingenommen, weil er uns in die Welt hineingesendet hat. Das ist unser Platz, wo wir leben und glauben sollen. Genau die heutige Zeit, so verrückt das ist, es ist dein und mein Platz, hier zu leben, im Wissen, Jesus ist Sieger, ich bin gerettet, ich gehöre ihm, mein Erlöser lebt. Obwohl sich in unserer Gegenwart das Böse in einer wahnsinnigen Intensität zeigt, es ist immer noch dein und mein Platz. Ich möchte an dieser Stelle ein Zitat anbringen, das ist sage und schreibe mehr als 1760 Jahre alt. Können wir uns das vorstellen? Das, was ich jetzt da euch vorlese, das ist 1760 Jahre alt. Wir merken also, wir haben nicht nur alte biblische Texte noch vorhanden, sondern auch, was die Kirchenväter damals geschrieben haben. Auch da existieren noch Texte von diesen Leuten. Das stammt vom Bischof Cyprian von Karthago in heutigen Tunesien. Er ist im Jahr 258. 258 ist er enthauptet worden als Märtyrer. Und er hat Folgendes gesagt. Wenn wir sagen, erlöse uns von dem Bösen, dann bleibt nichts, was wir darüber hinaus noch zu bitten hätten. Wenn wir den erbetenen Schutz gegen das Böse einmal erlangt haben, dann stehen wir sicher und geborgen gegen alles, was Teufel und Welt bewerkstelligen können. Welche Furcht könnte für den noch aus der Welt aufsteigen, dessen Beschützer in der Welt Gott selber ist? Ich habe mich sehr gefreut über diese Worte. Die Überzeugung, die hier rauskommt von diesem Mann. Der Glaube. Und das Zweite, wo mir dann durch den Kopf gegangen ist, ist dann gewesen, ja, halt jetzt einmal. Stimmt das? Ist das nicht ein bisschen das Maul voll genommen? Wenn wir den erbetenen Schutz gegen das Böse einmal erlangt haben, dann stehen wir sicher und geborgen gegen alles, was Teufel und Welt bewerkstelligen können. Welche Furcht könnte für den noch aus der Welt aufsteigen, dessen Beschützer in der Welt Gott selber ist? Ich hatte gleich den Eindruck, hey, das klingt ein bisschen nach Vokabular vom reichen Kornbauer. Hey, ich habe jetzt Jesus, ich darf ihm gehören. Jetzt bin ich geschützt, jetzt bin ich geborgen. Ich muss von nichts Angst haben. Ich kann mir Ruhe gönnen, iss, trink und bin einfach fröhlich. Meint das der Verwasser? Meint das der Zyprian? Ich bin überzeugt, nein. Sein Bekenntnis hier, das hat er nicht im Übermut geschrieben von einem geistlichen Höch, wo er irgendwie auf Wolken 7 geschwebt ist in seinem Glauben. Ich bin überzeugt, das ist entstanden in der dunklen Zeit von seinem Leben. Was hat der Mann erlebt? Man hat ihm erstens mal alles weggenommen, mal, eines Tages, und einfach ins Gefängnis gefallen. Nach einer gewissen Zeit im Gefängnis ist er verbannt worden. Weg von der Gegend, weg an einen anderen Ort. Er ist zurückgekommen, wieder im Gefängnis gelandet. Und da ist ein neuer Prokonsul eingesetzt worden dort. Und der hat gedacht, ja, jetzt wollte ich schauen, wie das steht hier mit dem Glaubensbekenntnis vom Zyprian. Und er hat ihn geholt und er musste wieder Rede und Antwort stehen. Er hat sein Glaubensbekenntnis nicht widerrufen, sondern er hat gesagt, ich bin Christ und Bischof. Ich kenne keine anderen Götter als allein den einen und wahren Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, das Meer und alles, was darin ist. Diesem Gott dienen wir Christen, ihn flehen wir Tag und Nacht an, für uns und alle Menschen, auch für das Wohlergehen des Kaisers. Erstaunlich. Kurz darauf ist er enthauptet worden. Wenn wir jetzt ihn würden fragen, lieber Zyprian, wo war deine Sicherheit und deine Geborgenheit, deine Furchtlosigkeit? Ist das wirklich Realität? Meinst du das so? Ich bin überzeugt, er hätte gesagt, ja, das ist Tatsache. Weil Jesus in all diesen Jahren von meinem bewegten Leben, Gefängnis, Verbannung und schlussendlich ein Kopfkürzer, weil Jesus in all diesen Lebensstationen bei mir war und mich nicht allein gelassen hat. Ich war wirklich geborgen in ihm und das kann ich ihm abnehmen. Wir dürfen den letzten Satz von seinem Zitat nicht übersehen. Und das zeigt uns, was er erlebt hat. Er hat, diesem Gott dienen wir Christen, ihn flehen wir Tag und Nacht an, für uns und alle Menschen, auch für das Wohlergehen des Kaisers. Das war sein Lebens- und Gebetsprogramm gewesen. Es ist nicht gegangen ohne Gebet. Es ist nicht gegangen, ohne das Fliehen. Herr, hilf! Erlöse mich! Erlöse uns von dem Bösen! Es ist gar nicht gegangen, ohne das. Und darum möchte ich sagen, diese Bitte ist eine unverzichtbare Bitte für jedes von uns. Die müssen wir mitnehmen. Die müssen wir immer wieder beten. Wir beten so in guten und schlechten Tagen. Wir machen das, dass wir den Glauben nicht verlieren. Dass wir das Vertrauen in Gott nicht verlieren. Dass wir unsere Gotteskindschaft nicht verlieren. und unser Lebensziel erreichen. Es ist interessant, das Wort erlösen. Ich habe in meinem Bibelprogramm nachgeschaut. Beim Luther gibt es gut 50 Bibelstellen, wo das Wort vorkommt, erlösen. Und interessant ist, dass fast die Hälfte von diesen über 50 Bibelstellen kommen aus den Psalmen. Merken wir es. Das ist ein Bestandteil von unserem Gebet. Psalm ist ein Gebetsbuch. Die Bitte, erlöse uns von dem Bösen, das ist Ausdruck, Inhalt von unserem Gebet. Wir wollen unser Wichtigstes, unser Gottvertrauen nicht verlieren. Wir wollen daran festhalten. Und dass wir diese Glaubensherausforderungen im Alltag können bewältigen mit Gottes Hilfe, müssen wir drei Sachen wissen. Erstens einmal, es ist gut, wenn wir die Taktik vom Feind kennen. Es ist gut, wenn wir das merken. Wie er das macht und wie er auftreten tut, das kann man in den schlimmsten Worten beschreiben. Geldgier, Kriminalität, Unehrlichkeiten, die zunehmend extrem in der heutigen Zeit, Ungerechtigkeit, menschenunwürdige Arbeitsbedingungen, Drogenhandel, Menschenhandel, Organhandel, unfaires Handeln mit Rohstoffen aus der dritten Welt. Was könnten wir alles aufzählen, was da alles auf die Welt reingekommen ist, durch bis hin zur Vermarktung von Sex und Pornografie. Cyber-Grooming ist jetzt gerade aktuell, ganz neu. Er kann mit so grossen Sachen auftreten, das ist die Taktik vom Finn. Aber das andere auch, er kann als Schleimi in dein Leben hineinkommen. Auf ganz feine und fiese Art, dass es du gar nicht merkst. Es tut dir vielleicht sogar gut. Richtig schleichend, schleimig. Er will deine Prioritätenliste auf den Kopf stellen. Nur mit dem einen Ziel, dich möglichst von allem, wo du dich könntest beschäftigen mit geistlichen Sachen, er will dich davon abhalten. Er will deine Vorsätze auf den Kopf stellen, über den Haufen rühren. Er tut sich mit kleinen Sachen in eure Ehen einschleichen. Und plötzlich sind er so weit, dass er einander an den Kopf rührt. Also mit dir rede ich nicht über das Thema. Du kannst gerade aufhören. Kleinigkeiten, die sich plötzlich entwickeln in einer Ehe zu einer fast unüberwindbaren Barrikade. Das ist die Taktik von ihm. Er weiss so gut, wie man Streit in die Familie hinein sehen kann. Dass die Kinder nicht auskommen miteinander. Die streiten ständig. Das Streit gibt zwischen Eltern und Kind. Das kann er so gut. Oder vielleicht klopft er bei dir an, einfach mit der Lust und will dir den Speck durchs Maul ziehen. Du sollst doch noch selbst und jenes haben, zum glücklich sein. Dir geht es doch finanziell so gut, da sollte doch noch drin liegen, mal das zu unternehmen, mal das Erlebnis können auskosten und so. Er versteht das so herrlich gut. Und da müssen wir aufpassen, wie begegnet er dir? Was ist seine Taktik bei dir? Wo hast du ein Hintertürchen offen von ihm, wo du vielleicht gar nicht merkst? Und wo er immer wieder reinkommt? Das Zweite, es ist auch ganz wichtig, eben, ja schon angetönt, dass du dich selber kennst. Was sind deine Stärken? Was sind deine Schwächen? Nicht nur im alltäglichen Leben, was sind deine Stärken und Schwächen im Glauben? Du musst das kennen. Und gerade an diesen Schwachstellen musst du aufpassen. Was sind deine Schlagseiten? Was sind deine Manko? Lass nicht los, bitte erlöse uns von dem Bösen. Heb dich einfach Jesus an. mit deiner Eifersucht? Heb dich Jesus an mit deiner Versuchbarkeit, mit deinem Selbstmitleid vielleicht, mit deinem Jähzorn? Du musst dich selber kennen und wissen, wie du und was du mit Jesus kannst verändern. Drittens, du musst Gott ganz gut kennen und Jesus, der Heilige Geist, du musst Bescheid wissen und das musst du dir immer wieder in Erinnerung rufen und das werde ich auch heute Morgen jetzt machen mit euch zusammen. Mit einem Bibeltext, 1. Johannes 4, 13 bis 16. Da steht es im 1. Vers 13. Woher wissen wir, dass wir in Gott leben und dass Gott in uns lebt? Wir erkennen es daran, dass er uns Anteil an seinem Geist gegeben hat. Der himmlische Vater lebt in dir und hat Anteil gegeben in dir von seinem Geist. Ist dir nur ein bisschen bewusst, was das heisst? Wer Gott ist, wissen wir. Der Allmächtige, der Allweise, der Allgütige Vater im Himmel. Er hat einen Anteil von sich in dich hineingelegt. Und so darfst du unterwegs sein. Ich finde das genial. Jesus hat den Geist auch als Geist der Wahrheit beschrieben. Und er hat gesagt, das könnt nur Christen empfangen. Und dann sagt er in Johannes 14, 17, aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Der bleibt in euch. Zurück zu der ersten Johannesbriefstelle, 4, 13 bis 16. Im 14. Vers erwähnte Johannes, dass sie erlebt haben, dass Jesus als Retter auf die Welt gekommen ist und uns erlöst hat. Und das ist doch auch deine Erfahrung als Christ. Jesus hat dich gerettet. Hat dich rausgezogen. Zu sich angezogen. Aus dir einen neuen Mensch gemacht. Und darum gilt Vers 15 für dich. Wenn sich jemand zu Jesus als dem Sohn Gottes bekennt, lebt Gott in ihm und er lebt in Gott. Gott lebt in dir und du lebst in ihm. Das ist eine Vernetzung. Und als drittes gibt Johannes noch ein Supplement. Vers 16. Und noch etwas gibt uns die Gewissheit, mit Gott verbunden zu sein. Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt, und haben dieser Liebe unser ganzes Vertrauen geschenkt. Gott ist Liebe und wer sich von der Liebe bestimmen lässt, lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Gott liebt uns mit einer ganz speziellen Agape-Liebe, die dir nur Gott geben kann. Oder ein anderer Mensch, der auch erfüllt ist mit dieser Gottesliebe. Und von dieser Liebe kann uns niemand trennen. Das sagt der Paulus in Römer 8. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben und so weiter, einfach nichts, weder Macht noch Gewalten weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur unterscheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Wir müssen wissen, die Taktik vom Feind. Wir müssen uns selber kennen. Und wir müssen und dürfen uns immer wieder in Erinnerung rufen. Was haben wir eigentlich gewaltig, Grosses und Gutes durch das, dass Gott in uns lebt und mit uns unterwegs ist? Und der Gott in uns, der heisst auch Erlöser. Erlöse uns von dem Bösen, das ist ja im Plural abgefasst. Das ist ein gemeinsames Gebet. Wir beten das miteinander. Und wir beten das auch für andere, nicht nur für uns. Wir beten nicht nur, Herr, erlöse mich von allem Bösen. sondern wir wünschen das auch anderen. Und ich möchte in meinem Schlussgebet das ganz bewusst als Gebet formulieren und andere Menschen in das Gebet einbeziehen. Und ich tue nach jedem Gebetsanliegen dann das abschliessen mit: Darum beten wir, erlöse uns von dem Bösen. Und wenn ich sage, darum beten wir, dürft ihr gerne einstimmen: Erlöse uns von dem Bösen, dass wir das miteinander beten. Jesus, wir denken jetzt alle an die, die im Glauben auf wackeligen Beinen stehen, die angefochten sind, die in Gefahr sind, alles, was sie von dir gehört und erfahren haben, über den Haufen zu rühren. Wir beten für die, die an ihren Zweifeln fast verzweifelt. Und darum beten wir: Erlöse uns von dem Bösen. Jesus, wir haben alles liebe Leute, die wir von Herzen gern haben, die wir wünschten, sie wären auch offen für dich und könnten dich kennenlernen. Am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, in der Klasse, überall, wo wir sind und gehen. Wir lieben die Leute, aber wir wünschen ihnen, dass sie dich kennenlernen. Dass sie sich auftun für dich. Und darum beten wir: Erlöse uns von dem Bösen. Ja, wir beten für die, die wegen ihrem Glauben verfolgt und misshandelt werden. Für die 200 Millionen Christen, wo wir den Glauben mit ihnen teilen und ihnen geht so mies. Herr, das tut uns weh. Wir sind mit ihnen verbunden. Wir denken das ein. Und beten miteinander: Erlöse uns von dem Bösen. Und wir beten für andere, die leiden unter eigenwilligen Regenten, skrupellosen Machtmenschen, für Leute, die im Krieg alles verloren haben, Flüchtlinge sind, traumatisiert sind, keine Zukunft mehr vor sich haben, keine Hoffnung. Auch sie schliessen wir ein in unser Gebet: Erlöse uns von dem Bösen. Amen.